Ja, vielen Dank, lieber Philipp. Hast uns super hineingenommen in das Thema von heute. Und da möchte ich jetzt mit euch weitermachen. Aber ich sehe, da kommt noch Arbeit für den Christoph. Der hat sich schon gefreut, einfach hierbei zu bleiben. Ich denke mal, bevor ich anfange, fragst du einfach mal. Okay, danke, Christoph. Was haben wir für einen spontanen Jugendpastor? Ich denke, dem applaudieren wir mal, ja? Okay. Soll ich nicht? Wow. Kennt ihr das? Ich glaube, hier gibt es keinen, der das nicht kennt, oder? Und wir haben gemerkt, selbst wenn man Experten fragt, kriegt man die oder die Meinung und zum Schluss muss man dann doch selbst entscheiden. Ich hatte auch eine Expertin dabei, gestern vor einer Woche. Ich war nach langer Zeit mal wieder Schuhe kaufen und es war auch nötig. Wir freuen uns, ja, also nötig, was meine Wanderschuhe betrifft, da neu eingekleidet zu werden. Meine Frau war dabei, es war richtig gut. Und trotzdem, dann ging's los beim Einkaufen. Tja, soll ich jetzt den Schuh nehmen? Oder doch den? Oder den? Es waren 6 Schuhgeschäfte. Und letztlich meint sie, naja gut, du musst selber entscheiden. Ja, auf das eine hat sie mich hingewiesen, auf das andere. Und dann habe ich mich endlich für den Schuh entschieden. Und es war gut, dachte ich. Tag später machen wir einen Spaziergang, mal richtig am Sonntag, 1 Stunde lang. Und ich habe es mich ja nicht getraut zu sagen. Sie drücken rechts und links an der Seite. Und ich dachte, nein. Und jetzt? Trotz Abwägung. Das war nur eine Entscheidung. Ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall kann ich euch einen guten Schuhmacher jetzt in Schweinau empfehlen. Der hat das richtig super hingekriegt. Die sind geweitet und ich kann seit gestern problemlos damit rumlatschen. Was soll ich tun? Wir tun uns oft schwer mit Entscheidungen. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Entscheidungen wir jeden Tag treffen? Ich war erstaunt. Ernst Pöppel, er ist Hirnforscher in München, er sagt, es sind sage und schreibe 20.000 Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Jetzt fragt ihr euch denn, wie denn? Wenn man sich schon mit einer Entscheidung so schwer tut, wie gerade ausgeführt, wie soll das denn gehen? Natürlich geht's blitzschnell. Also wenn ihr oder ich oder wir uns heute Abend die Zähne putzen, da fallen ganz viele Entscheidungen. Und da macht sich niemand mehr von uns einen Kopf, wie das geht, sondern das flutscht, oder? So ist das mit den 20.000 Entscheidungen. Die meisten Entscheidungen gehen eben aus dem Bauch raus, da machen wir uns keinen Kopf. Aber manchmal machen wir uns eben doch einen Kopf. Und dann kann sogar eine schlaflose Nacht dabei rauskommen. Von dieser Entscheidung rede ich jetzt. Manche dieser Entscheidungen beeinflussen sogar unser Leben. Und da könnten wir jetzt miteinander zusammentragen und sagen, boah, hätte ich mir mal mehr Zeit genommen an der oder der Stelle oder einen Experten gefragt, wie wir gehört haben. Das ist gar nicht so einfach. Samstag vor einer Woche habe ich in der Bibel vom König David, von einem jungen König David, etwas gelesen, wo ich gedacht habe, hey David, das finde ich richtig gut, wie du das machst. Du beziehst Gott in deinen Fragen, in diesen sehr weitreichenden Entscheidungen mit ein. Und das fand ich einfach cool. Ich werde den Text gleich lesen, aber jeder, der im Moment diese aktuelle Bibellese verfolgt, der merkt, naja, in Davids Leben war das nicht immer so, dass er Gott nach seiner Meinung fragte. Ja, da sah er eine außergewöhnlich schöne Frau, Bathseba, und dann fragte David zwar durch seinen Diener nach, wer denn diese Frau ist, aber leider fragte David nicht, was Gott wohl von seinem Vorhaben hält. Leider. Leider missbrauchte auch David seine Stellung als König, ließ sich die Frau holen, wie das manchmal so ist mit Königen, schlief mit ihr und wir wissen, danach war in seinem Leben nichts mehr so wie vorher. Alles geriet aus den Fugen, viel Leid kam da in sein Leben und auch in das Leben vieler anderer Menschen wie dieser Frau und so weiter. Eindeutig heißt es in der Bibel, es missfiel dem Herrn, wie David sich hier verhielt. Aber das zeigt genau den Punkt. Was wir säen, das ernten wir. Das ist auch bei den Entscheidungen so. Und deswegen finde ich das gerade so herausfordernd, ja auch so wichtig. Wie ist das? Wie können wir das besser machen mit den Entscheidungen? Ich finde es gut und weise, wenn wir nach Gottes Willen fragen. Aber allein schon diese Formulierung, da ist das entscheidende Wort wenn. Wir, auch wir Christen, leben nicht immer automatisch im Willen Gottes. Manchmal fragen wir auch gar nicht danach. Und deswegen finde ich das gerade herausfordernd zu sehen, ja, und wie geht denn das jetzt, nach Gottes Willen zu fragen? Einer, der uns da helfen kann, ist Georg Müller. Georg Müller lebte im 19. Jahrhundert und hatte ein großes Herz für Waisenkinder. Es sind mindestens 10.000 Waisenkinder durch sein Haus gegangen in Bristol. Und er war so ein Mensch, der ganz intensiv mit Gott lebte. Das ging so intensiv, dass er nie um Geld gebettelt hat. Immer nur Gott gebettelt hat, aber nie Menschen. Und immer bekam, was er brauchte. Und dieser Georg Müller fragte oft, was soll ich tun? Was willst du, Gott? Und ich glaube, von diesem Georg Müller können wir auch lernen, wie das ist, nach dem Willen Gottes zu fragen. Ich zitiere ihn mal, was er dazu gesagt hat. Georg Müller sagt, ich bemühe mich anfangs, mein Herz, wenn es um eine Entscheidung geht, so weit zu bringen, dass es zu einer gewissen Sache keinen eigenen Willen hat. Wie bitte? Das ist doch genau der springende Punkt, oder? Wenn wir von einer Entscheidung stehen, dann wissen wir meistens ziemlich genau, was wir jetzt wollen und was nicht. Und dann beten wir vielleicht, oh Gott, und jetzt gib bitte deinen Segen. Er sagt von sich, der Georg Müller, dass es zu einer gewissen Entscheidung keinen eigenen Willen hat. Denn 9/10 unserer Probleme sind an dieser Stelle zu suchen. 9/10 der Schwierigkeiten sind überwunden, wenn unsere Herzen bereit sind, das zu tun, was wir als seinen Willen erkennen. Ich finde, hier finden wir schon mal einen ganz, ganz wesentlichen Hinweis. Wenn wir wirklich Gottes Willen tun wollen, ist das eine, wie soll ich sagen, Sache, wo wir vielleicht unser Herz demütig halten sollten. Das heißt, zu sagen, hey Gott, du bist der Chef im Ring und ich will deinen Willen tun und so hilf mir, den auch zu tun. Also, Gottes Gewille geschieht da, wo wir Gott auch die Erlaubnis geben, zu handeln, wie er möchte. Und das finde ich eine Herausforderung. Wie gesagt, auch für uns Christen ist das nicht selbstverständlich. Und deswegen fand ich das richtig gut, was ich da vom David gelesen habe. Und deswegen lese ich jetzt mal diesen Text. Es geht um 2. Samuel 5, die Verse 17 bis 25. Was mir hier so gefällt, ist, dass David als junger König ganz ehrlich und ganz offen fragt, Gott, was willst du denn jetzt in dieser konkreten Situation? Also ich lese 2. Samuel 5, 17. Als die Philister hörten, dass David zum König über ganz Israel gesalbt wurde, vorher war er schon König über Juda 7 Jahre, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. Aber David erfuhr davon und zog sich in die Festung zurück. Die Philister kamen und schlugen ihr Lager im Tal Raphaim auf. Da fragte David den Herrn, soll ich hinausgehen und mit den Philistern kämpfen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr antwortete, ja, geh hinaus. Ich sorge dafür, dass du sie besiegen wirst. Da zog David nach Baal-Perazim und besiegte die Philister. Der Herr hat es getan, rief David. Er brauste durch meine Feinde hindurch wie eine wütende Flut. Und er nannte den Ort Baal-Perazim. Und die Philister hatten ihre Götzen dort zurückgelassen und David und seine Männer nahmen sie mit. Interessant finde ich, dass es hier nicht aufhört, sondern jetzt geht's nochmal los. Schon bald kehrten die Philister zurück und schlugen ihr Lager wieder im Tal Rephaim auf. Und auch diesmal befragte David den Herrn. Greif sie nicht von vorne an, antwortete der Herr, sondern umgehe sie und fall ihnen beim Bakkerwald in den Rücken. Sobald du in den Wipfeln der Bakkerbäume ein Geräusch hörst, das wie Schritte klingt, dann greif sie an. Das wird das Zeichen sein, dass der Herr vor dir hergezogen ist, um das Heer der Philister zu schlagen. David tat, was der Herr ihm befohlen hatte, und besiegte die Philister von Gibeon bis nach Geza. Wisst ihr, was mir hier gefällt? Dass ein junger Mann, nicht einfach so davonbraust. Heute Morgen, als wir zum Gottesdienst nach Schweinau fuhren, ich dachte, der spinnt. Ein Motorradfahrer, die Deutenbacher Straße, mindestens 100 Sachen, rauscht er davon. Das ist normal für einen jungen Menschen. Gib Gas, denk nicht nach. Genau das tut David nicht. David hält inne, wie gesagt, als junger Mensch. Und das finde ich cool. Es heißt hier wortwörtlich, er zog sich in die Festung zurück. Keine Ahnung, welche Festung es genau war, aber das fand ich stark. Er zog sich in die Festung zurück und er fragt den Experten. Er fragt Gott, soll ich oder soll ich nicht? Nochmal, ein junger Mensch, ein leidenschaftlicher junger Mensch lebt mit Gott und fragt nach Gott. Und ich habe gedacht, das können wir Alten, Älteren, von jungen, leidenschaftlichen Christen lernen. Da wird gefragt, nicht bei jedem jungen Menschen, aber bei ganz vielen, Herr, wie denkst du denn darüber? Und das gefällt mir. Unser Problem ist, wenn wir als alte Christen so unser Feuer verlieren und alles dann so gewohnheitsmäßig dahinläuft. Beim David war das hier nicht. David hatte ja erlebt, als junger Mensch, mitten in seinem Alltag, dass Gott ihm in seinen Sorgen hilft. Wir lesen in der Bibel, er war Hirte. Dann kamen plötzlich Bären und Löwen und er lief nicht davon. Er kämpfte mit ihnen, mit Gottes Hilfe. Ja, und dann kam er, der in Anführungszeichen kleine Pimpf David und der Riese Goliath war da und er lief nicht davon. Es ist unglaublich, ihr kennt diese Geschichte. Egal, das will ich damit sagen, wo wir auch sind und wo wir leben, der Herr ist da und er begleitet uns. Man könnte eigentlich das Motto, nach dem David gelebt hat, so zusammenfassen bis dahin. Ich habe das jetzt neulich gelesen. Es gibt eine neue gute Nachricht und da steht ein Wort Gottes vorne auf dem Cover der Bibel. Fand ich ganz toll. Hatte schon überlegt, ob ich es mir kaufe, aber ich habe es noch sein gelassen. Und zwar steht da ein Wort aus Jesaja 49, Vers 23 auf der neuen guten Nachricht. Da steht, du wirst sehen, dass ich der Herr bin. Nein, du wirst sehen, dass ich, der Herr, für dich da bin. Das steht vorne auf dem Cover der Bibel. Du wirst sehen, dass ich, der Herr, für dich da bin. Wow, ich finde das ein tolles Motto, wenn man Bibel liest, oder? Und sieht und liest, hey, du wirst jetzt sehen, dass ich, der Herr, für dich da bin. Ich glaube, nach diesem Motto hat David versucht zu leben, eine Zeit lang. Aber wir haben ja gehört, es ist immer umkämpft und es ist nicht selbstverständlich, dass wir auch wirklich danach fragen. Aber dazu möchte ich uns ja gerne ermutigen, dass wir erleben, dass Gott der Herr für uns da ist, aber er will gefragt sein. Schon als David nur zum König über Juda gewählt wurde, 7 Jahre vorher, hatte David gute Erfahrungen damit gemacht, Gott um Rat zu fragen. Ich lese mal ein paar Kapitel vor unserem Predigtext. Da heißt es in 2. Samuel 2,1, danach fragte David den Herrn, soll ich in eine der Städte Judas zurückgehen? Und der Herr antwortete, ja. Darauf fragte David, wohin soll ich denn gehen? Und der Herr antwortete, nach Hebron. Also mich beeindruckt das, wie konkret David Gott fragt und woher kriegt er die Antworten? Ich habe mir nochmal überlegt, gefragt, woher wusste der das so genau? Nun, es wird uns zwar nicht ganz genau gesagt, wie David diese göttlichen Antworten bekommt, aber wir wissen, dass es im Alten Testament beim Volk Israel 2 Lossteine gab. Der eine Losstein hieß Urim und der andere Thummim. Luther hat das übersetzt mit Licht und Recht. Also, David wird ganz konkret Gott gefragt haben, soll ich da hinziehen oder da und dann wurde gewürfelt. In 2. Mose 28,30 heißt es, in der Brusttasche des Priesters sollen die Lose aufbewahrt werden, damit Aaron sie bei sich trägt, wenn er vor den Herrn tritt. Mit Hilfe der beiden Lose erfährt er den Willen Gottes und kann so Entscheidungen für Israel treffen. So, und was heißt das? Sollen wir jetzt mit 2 Losungssteinen rumlaufen? Und wenn wir nicht wissen, dann würfeln wir mal. Im Neuen Testament wird dieses Gotteslos nur ein einziges Mal gebraucht, in Apostelgeschichte 1, Vers 20. Ihr wisst, Judas war nicht mehr da, es waren nicht mehr 12, sondern 11 und man wählte und loste und würfelte sich den Matthias als Nachfolger. Von Matthias hören wir nie was im Neuen Testament mehr. Aber vom Apostel Paulus, den Gott sich ausgelost hat, als Apostel der Völkerwelt, da hören wir sehr viel. Also wir merken, mit den Losen ist es im Neuen Testament nicht so. Umso spannender ist die Frage, ja Gott, und was willst du jetzt? Wie willst du uns jetzt führen? Und darüber möchte ich weiter mit euch nachdenken. Jakobus lädt uns ein und sagt in Kapitel 1, Vers 5, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten. Also, schlicht und ergreifend, bete. Gott will dich leiten mit seinen Gedanken, mit seinen Worten und auch mit Gesprächen. Ich denke, ich sag's mal so, ich glaube, wie in einer guten Beziehung, es gibt auch nicht immer nur einen Weg, manchmal gibt es auch mehrere Wege. Und für uns ist die Herausforderung, dass wir reif werden, zu erkennen, was ist denn jetzt dran? Ich habe es ja gerade gesagt, mein Problem ist, ich bin so ein schneller Hektiker. Ich gehe immer, ja, gleich, wie soll ich ihn sagen, ich versuche immer, oder ich reagiere oft einfach viel zu schnell. Mir fehlt Weisheit, mir fehlt Geduld, bei mir soll es immer gleich, schnell und sofort gehen. Und das ist schon das erste Problem. Deswegen nochmal, David zog sich zurück. David brachte die Sache erstmal vor Gott, wenn sie wichtig ist. Und deswegen dieser Hinweis, es braucht manchmal länger Zeit, als wir dachten. Zum Beispiel auch hier in unserem Problem mit unserer Gemeindeleitung. Wer soll es denn sein? Wer stellt sich zur Verfügung? Es hat viel mehr Zeit gebraucht, als wir dachten. Aber ich bin Gott richtig dankbar, dass wir jetzt wissen, ja, wer. Und danke denen, die sich im Namen Gottes da auch zur Verfügung stellen. Und bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. In der Bibel heißt es, wer geduldig ist, der ist weise. Und das ist genau das, was mir oft fehlt. Also gewisse Prozesse brauchen Zeit, Schnellschüsse sind oft oberflächlich, das haben wir am David vorhin wieder auch gesehen, bringen oft hinterher viel mehr Probleme, als man vorher dachte. Gott fragen, auch das haben wir von dir, Philipp, schon gehört, das heißt vielleicht auch mal geschätzten Bruder, geschätzte Schwester fragen oder gar Expertise. Ein Experten. Und auch das ist eine gute und weise Sache und ja, davon lesen wir auch in der Bibel. Vor allem aber redet Gott durch sein Wort, immer noch, durch seinen Geist. Dietrich Bonhoeffer schreibt man an seinen Schwager Rüdiger Schleicher, der noch nicht so tief im Glauben war. Wie erkennt man denn Gottes Antwort? Bonhoeffer schreibt, ich glaube, Rüdiger, dass die Bibel allein die Antwort auf alle Fragen ist. Oh, was für eine Antwort. Die Bibel allein ist die Antwort auf alle Fragen. Und jetzt kommt noch was Wichtiges dazu, ein Nachsatz. Und dass wir, jetzt kommen zwei Probleme, nur anhaltend und etwas demütig Fragen brauchen, um Antwort zu bekommen. Also, was mir oft fehlt, ist das Anhaltende. Es geht nicht gleich immer. Und das Demütige. Ich bin Mann und Fragen fällt mir nicht leicht, leider. Zum Glück gibt Navis. Früher gab es immer ein Problem an der Stelle, wenn wir nicht weiter wussten. Demütig anhaltend fragen. Dietrich Bonhoeffer belegt das mit seinem eigenen Leben. Er war ja so ein heller, gescheiter Kopf, wenn man das mal liest. Der war mit 23 schon Doktor, ja, und weiß ich was alles. Ich will es gar nicht ausführen. Ich will nur sagen, was mir an ihm so gefällt, das ist eben sein demütiges Herz, das nach Gott fragte. Als er 1939 dann geflohen war auf Anraten seiner Familie nach USA, da war er sowas von unruhig und wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin hier falsch am Platz. Und dann hat er Gott gefragt, was ist dran? Und Gott hat ihm zwei Worte durch zwei Losungstexte am Morgen gegeben. Das eine war, wer glaubt, der flieht nicht. Wow, er las das und dachte, ey, ich bin hier falsch. Und dann als Bestätigung, dass Gott mit ihm redet, las er an einem anderen Morgen, es war der 26. Juni, das Wort, komm noch vor Winter. Komm noch vor Winter, es war Juni. Wisst ihr, was Bonhoeffer in sein Tagebuch geschrieben hat? Er schreibt, das geht mir den ganzen Tag nach, komm noch vor Winter. Und zum Schluss hält er in seinem Tagebuch fest, es ist nicht Missbrauch der Heiligen Schrift, wenn ich das Wort, komm noch vor Winter, mir sagen lasse. So geht das. Die Bibel ist die Antwort auf alle unsere Fragen. Ich las letzte Woche in der Zeitung von der Lebenswende, die der Promi-Wirt Pino Fusaro aus Wendelstein erlebt hat. Habt ihr gelesen? Also ich weiß nicht, ich habe das zufälligerweise so gelesen. Da läuft gerade jetzt im Ersten ab 17.30 Uhr eine Sendung über diesen Promi-Wirt. Das Erste zeigt also seine Geschichte. Drogen, Alkohol, Gefängnis wegen Urkundenfälschung, Förderung von Prostitution, Schlägereien. Diese ganzen Geschichten ließen ihn richtig abstürzen. Und dieser Mann erzählte, und das las ich in der Zeitung, dass er richtig sich ja nicht so abgestürzt war, dass er sich das Leben nehmen wollte. Er hatte Depressionen. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Ich glaube, es war in der Wohnung seiner Eltern. Plötzlich sah er eine Bibel. Und er nahm die Bibel zur Hand und schlug einfach mal auf. Und was hat er gelesen? Jeremia 20. Ich habe mir die Bibel genommen und gedacht, was steht denn da? Und da steht die Geschichte von Jakob, von Israel. Und plötzlich las dieser Mann, ich habe euch gerade etwas von seiner Vorgeschichte erzählt, hab keine Angst, denn ich will dich herausholen aus der Ferne. Ich bin bei dir und werde dir helfen. So einem Gauner und Schlawiner? Überlegt mal, was der gedacht haben muss, als er es gelesen hat. Ich züchtige nur in dem Maß, wie du es verdient hast, denn ungestraft lassen kann ich dich nicht. Ich musste dir dieses Leid antun, denn deine bösen Taten sind so zahlreich und deine Schuld zu groß. Doch ich will deine Wunden verbinden und dich heilen. Wow, ist das nicht cool? Abendmahl. Ich will deine Wunden verbinden, dich heilen. Ich fand das so schön, einfach zu lesen. Da fragt dieser Lebemann, der abgestürzt war, dieser Pino nach Gott, liest was vom Jakob und meint, dieser Jakob bin ja ich heute. Und Gott macht mir Mut, holt mich ab, gibt mir eine Antwort, wie mein Leben weitergehen soll. So ist das. Wer nach Gott fragt, dem hilft er auch. Die Bibel ist die Antwort auf alle unsere Fragen. Ich komme nochmal zu David und dem Text zurück. David steht also mächtig unter Druck. Aber mit Gottes Hilfe trifft er jetzt als junger König eine mutige Entscheidung. Gott sagt, ja, geh, ich sorge. Und David, er geht. Er tut und macht das, was Gott sagt, und erlebt einen furiosen Sieg. Und jetzt schreibt er sich den Sieg nicht auf die eigene Fahne, sondern sagt hier sehr deutlich, der Herr hat es getan. Er brauste durch meine Feinde hindurch wie eine wütende Flut. Ich habe es schon angedeutet vorhin, die Philister sind noch nicht endgültig vertrieben. Sie kehrten zurück. Und wir kennen doch das auch. Da haben wir mit Gottes Hilfe gerade eine angespannte Situation überstanden, haben aufgeatmet und schon wartet die nächste Prüfung. Liebt das jemand von euch? Boah, ich glaube nicht. Und so ging es schon dem David. So ist das Leben. Wir sind herausgerufen, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern, ich sag's mal so, jeder Tag ist mit Gottes Hilfe ein neuer Angriff. Ich nehme den Tag in Angriff und erwarte seinen Beistand. Und so auch David. Auch dieses Mal, heißt es dann in Vers 23, befragte David den Herrn. Jetzt wird die Antwort allerdings noch präziser. Ich kann es euch nicht erklären, wie er das erkannt hat, aber ich glaube, dass sie genauso war und das Ergebnis hat es auch gezeigt. Greif sie nicht von vorne an, antwortete der Herr. Umgehe sie, fall ihnen beim Bakkawald in den Rücken. Und sobald du in den Wipfeln der Bakkerbäume ein Geräusch hörst, das wie Schritte klingt, dann greif sie an. Das wird das Zeichen sein, dass der Herr vor dir hergezogen ist, um das Heer der Philister zu schlagen. Wow, ich finde das spannend, wie Gott den David hier führt. Rauschen von Baumwipfeln hört sich an wie Schritte und dann los. Wisst ihr, was ich hier stark finde? Mitten im Kriegslärm erklingen ganz leise, feine Töne. So ist Gott. Gerade wenn es hektisch wird, wenn es angstbesetzt wird, wenn es innerlich laut wird, dann ist meine Herausforderung zu hören. Dann ist meine Herausforderung eben nicht drauf los, sondern Herr, was ist jetzt dran? Was ist jetzt nötig? Gott begegnet uns gerne im Kleinen, im Unscheinbaren, im Flüstern eines sanften Windhauches, wie bei Elia, im leisen Reden seines Wortes, wie bei Bonhoeffer, durch ein Gespräch, vielleicht auch mit dem Experten. So redet Gott. Ralf Luther fasst das, wie Gott redet, mal so zusammen. Er sagt, Glauben heißt, das Gebiet des Berechenbaren verlassen haben und fortgesetzt Überraschung erleben. Wieder so eine Herausforderung. Liebt ihr Überraschung? Fortgesetzte Überraschung? Wir haben es doch immer gerne ganz sicher, oder? Aber Glaube heißt fortgesetzte Überraschung. Gott macht es nicht immer wie hier beim ersten Mal genau so. Diesmal macht das ganz anders. Und das ist meine Herausforderung, dass ich wach bleibe in der Beziehung mit Gott, in seinem Reden. Dass ich nicht meine, es muss immer so gehen. Nein, Gott handelt nicht jedes Mal gleich. Gott liebt Überraschungen und fordert uns manchmal ganz schön heraus, so auch hier. Was sagte er da? Greif sie nicht von vorn an, umgehe sie. Warte, bis du ein Geräusch im Wipfeln der Bagerbäume hörst, das wie Schritte klingt. Schaut, gerade diese Zeit zwischen Ostern und Pfingsten ist so eine Wartezeit, eine aufmerksame Zeit des Wartens auf den Atem Gottes, auf den Geist Gottes. Und der ist der Entscheidende, der uns leiten will. Nicht die Lose, der Geist Gottes will uns leiten, verbunden mit seinem Wort. Aber das ist ja das Problem. Wer von uns kann schon warten? Warten. Ich habe meine Steuererklärung gemacht. Boah, ich habe fast die letzten Tage gedacht, jetzt musst du doch endlich kommen. Immer zum Briefkasten gerannt. Ein Vierteljahr habe ich gewartet. Aber jetzt kam es. Und es war sogar positiv. Aber warten, wer kann das? Warten an der Schlange beim Einkaufen oder vielleicht sogar Autostau oder weiß ich was. Warten auf den Wink Gottes. Warte, bis du ein Geräusch hörst. Also, wenn ich Gottes Willen erkennen will, brauche ich Geduld. Da kann ich nur sagen, Gott, hilf mir auch beim Warten und dass du mich leitest. Warten, nur durch Warten, Beten, Glauben, Hoffen, kommen wir weiter. Und dann gilt es auch zu handeln, wie beim David auch. Seht ihr, ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder neu zurücknehmen können, demütig sein können, um Gottes leise Stimme zu hören, die uns sehr wohl den rechten Weg zeigen will. Wartezeit ist keine verlorene Zeit. Wartezeit ist Vorbereitungszeit. Und Gott sei Dank, David konnte in dieser Situation warten und erlebte einen großen Sieg. Ich lade ein zum Gebet. Treuer, barmherziger, geduldiger Gott, lehre mich und uns doch, so zu beten, so zu fragen, soll ich nicht? Du bist der Experte. Ja, hilf uns zu warten. Bitte hilf uns, unseren Willen auch zurückstellen zu können, um deinen Willen zu erkennen und zu tun. Ja, guter Gott, lehre mich, stille zu sein, damit ich höre, was du zu sagen hast. Lehre mich und uns, in deiner Gegenwart zu leben. Lehre mich und uns, deinen Willen zu tun, weil du unser Gott bist. Bitte führe uns mit deinem guten Heiligen Geist auf sicherem Weg. Und daher, wo das nicht gelungen ist, da wollen wir es dir auch bringen. Und ich danke dir, dass du aus allem, selbst aus schlechten Entscheidungen, noch was Gutes machen kannst. So danke ich dir, Herr, dass du uns einfach herausforderst in deinem Wort, in 2. Timotheus 2, Vers 7, und sagst, der Herr aber wird dir in allen Dingen Einsicht geben. Danke dafür. Und danke, dass du uns jetzt einlädst an deinen Tisch. Amen.